SRF 3.
Todesstrafe für einen Gaddafi-Sohn. Ein libysches Gericht spricht Saif al-Islam wegen Kriegsverbrechen schuldig. Friedensprozess am Ende. Der türkische Präsident Erdogan erklärt die Suche nach einer friedlichen Lösung im Kurdenkonflikt für beendet. 13 Leichen geborgen. Im Mittelmeer greifen die Behörden ein Flüchtlingsschiff mit über 500 Migranten auf. Für einige kam die Rettung zu spät. Das Wetter heute wird es wechselhaft mit Sonne und Wolken. Morgen ist es dann eher bewölkt und es kann einige Schauer geben. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Saif al-Islam, einer der schillernden Söhne des früheren libyschen Diktators Muammar Gaddafi, muss mit der Todesstrafe rechnen. Das hat ein Gericht in der Hauptstadt Tripolis beschlossen. Mit Saif al-Islam wurden 8 weitere ehemalige Gaddafi-Getreue zum Tode verurteilt. Veronika Meyer.
Er war der große Abwesende in Tripolis, wo das Gericht sein Urteil sprach, hatte am Prozess nur per Videoschaltung teilnehmen können. Denn Saif al-Islam sitzt in einer Zelle in der westlibyschen Stadt Sintan, 160 Kilometer von Tripolis entfernt. Die Rebellenbrigade, die ihn im November 2011 festgenommen hatte, hatte sich geweigert, den 43-Jährigen nach Tripolis zu überstellen. Man misstraute den Behörden in der Hauptstadt. Und jetzt also, fast 4 Jahre nach seiner Festnahme, das Todesurteil. Wegen Kriegsverbrechen, wegen Mordes, wegen Korruption. Tod durch Erschießen, für ihn den wohl prominentesten Sohn von Muammar Gaddafi, der in Libyen über 40 Jahre lang mit eiserner Faust geherrscht hatte. Einst galt Saif al-Islam, der Zweitälteste, als liberales Aushängeschild des Regimes. Er gab sich weltoffen, ja, als Reformer gar. Bis zum Volksaufstand im Jahr 2011, als er sich demonstrativ hinter seinen Vater stellte, als das Gaddafi-Regime die Reihen schloss und mit skrupelloser, mit härtester Gewalt gegen die eigenen Bürger vorging. Das Gericht verhängte die Todesstrafe nicht nur gegen Saif al-Islam, sondern auch gegen 8 weitere einstige Getreue des Diktators, unter ihnen der letzte Premierminister des Gaddafi-Regimes, Baghdadi al-Mahmoudi, und Abdallah Senussi, der einstige Chef des gefürchteten Geheimdienstes. Alle können gegen das Urteil allerdings noch Berufung einlegen. Es ist davon auszugehen, dass sie dies auch tun werden. Beobachter gehen davon aus, dass das Urteil außerhalb des Gerichtssaals in Tripolis nicht allzu große Wellen werfen dürfte. Zu sehr seien die Menschen in Libyen derzeit mit den täglichen Problemen belastet. Denn Libyen ist heute ein zerrissener Staat, ein Land erneut geprägt von Konflikt und Gewalt, mit 2 rivalisierenden Parlamenten und Regierungen und diversen Milizen, die mit militärischer Gewalt um Einfluss ringen.
Veronika Meyer aus der SRF-Auslandredaktion. Und erst in die Türkei. Dort geht Präsident Erdogan wieder auf Konfrontationskurs mit den Kurden. Er hat kurz vor Mittag den Friedensprozess für beendet erklärt, Nina Gigax.
Erdogan sagte, es sei nicht möglich, einen Lösungsprozess fortzuführen mit denjenigen, die die Einheit und Integrität der Türkei untergraben würden, schreibt die Nachrichtenagentur Anadolu. Weiter erklärte Erdogan, er erwarte von der NATO Unterstützung für seinen Antiterrorkampf. Die Türkei hatte sich Ende vergangener Woche bereit erklärt, sich aktiv am Kampf gegen die Terrormiliz IS zu beteiligen. Zugleich geht sie aber auch massiv gegen kurdische Aktivisten vor. Ein Bombenanschlag hat im Golf-Emirat Bahrain mindestens 2 Tote gefordert. Das gab das Innenministerium bekannt. Bei den Opfern handelt es sich um 2 Polizisten. Ein 3. Polizist sei zudem schwer verletzt. Der Anschlag erfolgte in einem schiitischen Viertel der Stadt Sitra, südlich der Hauptstadt Manama. Seit Jahren gibt es in Bahrain Spannungen zwischen der mehrheitlich schiitischen Bevölkerung und dem sunnitischen Königshaus. Die Schiiten fordern mehr Mitspracherecht. Die Hälfte der Bevölkerung in Jemen leidet an Hunger. Das schreibt die Hilfsorganisation Oxfam. Der anhaltende Konflikt zwischen den Houthi-Rebellen und der arabischen Militärkoalition führe dazu, dass die Zahl der Hungernden steige, täglich um 25.000. Mittlerweile seien 13 Millionen Menschen betroffen, schreibt Oxfam. Jemen müsse 80% der benötigten Nahrungsmittel importieren, doch seien seit der Eskalation des Konflikts im März nur noch 20% ins Land gekommen. Und Oxfam warnt, jeder 2. Betroffene könnte verhungern. Auf einem Schiff nördlich der libyschen Küste haben die Behörden 13 Leichen von Migranten geborgen. Sie versuchten zusammen mit 520 anderen Migranten von Libyen aus die italienische Küste zu erreichen, wie die italienische Küstenwache mitteilt. Insgesamt seien gestern 1800 Flüchtlinge von mehreren Schiffen der Mission Triton gerettet worden. Die Marineschiffe von Triton sind zwischen der libyschen und italienischen Küste im Einsatz. Auf dem Plaine-Mort-Gletscher im Berner Oberland läuft derzeit das Schmelzwasser des Faverges-Sees ab. Zu den befürchteten Schäden hat dies bisher aber nicht geführt. Der Gemeindepräsident von Lenk bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, dass rund ein Drittel des angestauten Wassers abgeflossen sei. Entlang der Wanderwege an der Simme warnen die Behörden jedoch weiterhin vor möglichen Fluten. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.256 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 0,652 gehandelt, der Dollar zu 96,34 Rappen. Das Wetter. Heute ist es im Norden teils sonnig und windig bei 22 Grad. Im Süden dominiert die Sonne bei 28 Grad. Morgen ist es wechselnd bewölkt und es gibt einige Regenschauer. Im Norden wird es kühler mit nur noch rund 19 Grad.
Info 3 Mittag.
Die USA befinden sich in einem diplomatischen Dilemma. Sie machen neuerdings mit der Türkei gemeinsame Sache, um die Terrorgruppe Islamischer Staat zu bekämpfen. Doch die Türkei geht gleichzeitig auch gegen Kurdenstellungen vor, ausgerechnet gegen die Kurden, die seit langem mit den USA zusammen gegen den IS kämpfen. Kurz vor der Sendung hat der türkische Staatspräsident Erdogan erklärt, der Friedensprozess mit den Kurden sei beendet. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Und gleichzeitig wollen die NATO-Partner Türkei und die USA auch noch eine gemeinsame Pufferzone im Norden Syriens schaffen, die in der 100 Kilometer langen kriegsfreien Zone vom Euphrat im Osten bis Aleppo im Westen sollen Flüchtlinge leben können. Ich habe ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten gefragt, wie soll das praktisch gehen, diesen Korridor zu schaffen? Wird der quasi freigebombt?
Ja, genau, das ist die Grundidee. Die Türken gehen davon aus, dass die Türkei und die USA gemeinsam die Lufthoheit besitzen, dass sie dieses Gebiet freibomben und dass dann eben sogenannte moderate syrische Rebellen, möglicherweise von der Freien Syrischen Armee, in das Gebiet einrücken, das Gebiet kontrollieren und die IS-Terrormiliz auf Distanz halten.
Und wie soll diese Kontrolle funktionieren? Gibt es genügend von diesen moderaten Rebellen?
Das ist eine ganz riesengroße Frage. Ministerpräsident Davutoğlu hat gestern ausdrücklich ausgeschlossen, türkische Bodentruppen nach Nordsyrien zu entsenden. Also müssen es wohl irgendwelche willfährigen Helfer sein, die der Türkei gewogen sind, die Schmutzarbeit, die Drecksarbeit machen müssen.
Also ein etwas riskanter Plan. Wieso machen da die Amerikaner mit?
Die Amerikaner werden belohnt dadurch, dass sie jetzt die Luftwaffenbasis Incirlik in der Südosttürkei benutzen dürfen. Das spart ihnen unheimlich viel Zeit im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Sie müssen bisher anfliegen, meistens aus der Golfregion. Das heißt, sie haben einfach eine längere Anflugszeit von circa einer Stunde. Wenn sie Incirlik benutzen, dann sind sie innerhalb von knapp einer Viertelstunde sind sie im nordsyrischen Luftraum. Und damit kann man natürlich viel gezielter und viel besser gegen Feinde auf dem Boden vorgehen.
Wenn wir noch einmal zurückkommen auf diesen Korridor, der IS wäre ja durch diese Zone quasi von der Türkei abgeschnitten. Werden da die Flüchtlinge nicht einfach als Puffer missbraucht?
Die Regierung in Ankara sieht das nicht als Puffer, sondern sie sagt, wir haben schon knapp 2 Millionen Flüchtlinge und es gibt weiterhin viele innersyrische Flüchtlinge. Und diese innersyrischen Flüchtlinge sollen in dieser Sicherheitszone Zuflucht finden, dort versorgt werden. Und sie sollen eben nicht noch zu den vielen Millionen oder vielen Hunderttausend Flüchtlingen in der Türkei hinzustoßen, damit das Problem hier nicht noch größer wird.
Lange sah Ankara dem Treiben der IS tatenlos zu. Jetzt hat die Türkei massiv eingegriffen und beschießt auch Stellungen der kurdischen PKK. Wer ist da eigentlich mehr im Visier, die IS oder die PKK?
Im Moment sieht es danach aus, als sei die PKK deutlich mehr im Visier. Zum Beispiel der türkische Außenminister Çavuşoğlu hat jetzt gerade von Teufeln gesprochen, Terroristen, die eliminiert werden müssen. Und er sprach nicht nur von IS, sondern eben hauptsächlich auch von der PKK.
Sagt ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten.
Info 3 Mittag.
Es geht turbulent zu in diesen Tagen an den Börsen in China. Die Kurse kennen nur eine Richtung, abwärts. Das hat auch Einfluss auf die Rohstoffpreise. Denn China ist ein wichtiger Abnehmer von Rohstoffen. Einzelheiten hat Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier.
Kupfer, Gold, Eisenerz, Platin, Erdöl. Die Preise für Rohstoffe hören nicht auf zu fallen. Ein wichtiger Rohstoffindex, der Bloomberg Commodity Index, notiert derzeit so tief wie seit 13 Jahren nicht mehr. Ein Grund dafür ist die chinesische Wirtschaft, denn China ist der weltweit wichtigste Rohstoffabnehmer. Mehr als die Hälfte der weltweiten Metallnachfrage kommt von dort. Doch die verhaltenen Konjunkturdaten der letzten Monate deuten darauf hin, dass China in nächster Zeit nicht mehr im gleichen Maße Rohstoffe benötigt. Und die jüngsten Ausschläge an der chinesischen Börse verstärkten die Abwärtsspirale, sagt Eugen Weinberg, der Chef Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.
Die aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten sind sehr beunruhigend, denn sie zeigen, dass der Konsument in China womöglich jetzt seine Käufe einstellt, überdenkt.
Und wenn die Chinesen weniger konsumieren, führt dies zu einer geringeren Nachfrage an chinesischer Produktion und somit auch an Rohstoffen. Doch China ist nicht der einzige Grund für den spektakulären Zerfall der Rohstoffpreise. Da die Preise in den letzten 10 Jahren auf einem Höhenflug gewesen waren, erhöhten die Rohstoffförderer ihre Produktion und nun übertrifft diese die weltweite Nachfrage. Auch drücken der starke Dollar und die bevorstehende Zinserhöhung der US-Notenbank die Rohstoffpreise zusätzlich. Allerdings entspräche der Preiszerfall nicht mehr den Signalen aus der Weltwirtschaft, meint Eugen Weinberg.
Man kann sagen, dass der Pessimismus, den wir aktuell im gesamten Rohstoffmarkt sehen, überzogen ist und deswegen sich die Preise auch relativ kurzfristig auch wieder stabilisieren sollten.
Höhere Rohstoffpreise. Der Rohstoffanalyst rechnet damit noch in diesem Jahr.
Informiert mit Info 3 auch online gibt's uns unter srf.ch/news. Redaktion heute Karin Britsch und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.